Schröder trifft. Präsentiert von Hubble, Polig und Partner.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schröder trifft bei HPP. Wir haben uns jetzt schon traditionell im Unternehmenssitz von Hubble, Polig und Partner an der Sonnenberger Straße in Wiesbaden verabredet. Wir, das sind Oliver Vogt, Geschäftsführer bei HPP, und ich, früher Chefredakteur des Wiesbadener Kurier und noch Vorsitzender des Presseclubs Wiesbaden. Aber die Hauptpersonen des Tages, die habe ich Ihnen noch nicht vorgestellt. Also dann. Er ist das Urgestein des ersten FSV Mainz 05. Seit 1971 als Fan, seit 1992 mit einer kleinen Unterbrechung Antreiber, Organisator und Seele des beliebten und erfolgreichen Bundesliga-Clubs. Bundesliga ist längst nicht mehr nur Leidenschaft, sondern auch Geschäft. Dass es dabei neben Erfolgen auch Niederlagen geben kann, das hat unser Gast persönlich erleben müssen. Wir begrüßen den Vorstand für Sport und Kommunikation von Mainz 05, Christian Heidel. Hallo.
Hallo. Hallo, guten Tag.
Ja, lange Einleitung, deshalb schnell eine kurze Frage. Sie haben in den mehr als 30 Jahren als Funktionär so viele Höhen und Tiefen im Fußball erlebt. Für was können Sie sich in diesem Sport überhaupt noch begeistern?
Also wenn das nicht der Fall wäre, würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Das muss ich klar sagen. Also das ist für mich immer noch so wie am ersten Tag, dass ich mich mit Fußball einfach identifiziere, von morgens bis abends. Und ich glaube genauso mit diesem Verein, mit dieser Stadt. Und dann ist das eigentlich ganz einfach. Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, dass ich morgens im Bett gelegen habe und habe gesagt, boah, jetzt muss ich da hin.
Schon wieder Fußball.
Ja, das ist für mich das. Dann bin ich nicht mehr so motivierend.
Ja, haben Sie wie die Trainer oder Spieler auch so Rituale, so ein bisschen beschwörungstechnisch?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist eher bei den Spielern so, wer geht zuerst auf den Platz und welche Hand berühre ich den Platz zuerst? Das ist mir eigentlich so ein bisschen fremd. Also ich habe es mal maßlos übertrieben. Kann ich mich noch erinnern, ich glaube, wir haben mal 4 oder 5 Heimspiele in Folge verloren. Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, es wird auch bei Unternehmen gemacht, hier muss andere Luft rein, es muss ausgeräuchert werden. Und ach, darf überhaupt keiner erfahren. Dann kam dann einer irgendwann freitagsabends, wir haben samstags gegen Leverkusen gespielt und hat die ganze Kabine ausgeräuchert.
So ein Schamane oder was?
Ja, ich weiß, also wirklich hat einen hochintelligenten Eindruck gemacht und sagt, ja, das... ich kann es gar nicht genau beschreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe in der Kabine überhaupt nichts mehr gesehen und wusste überhaupt nicht, wie wir am nächsten Tag die Mannschaft in die Kabine reinlassen sollten. Und er sagte mir immer, morgen früh ist alles weg. Es war morgens wirklich alles weg. Und wir haben, ich glaube, 2 oder 3-1 gegen Leverkusen gewonnen. Aber ich habe es damals niemandem verraten. Es wussten nur 3 Leute.
Und Sie mussten wahrscheinlich den Rauchmelder ausschalten.
Das in der Tat, haben wir da Plastiktüte drüber gekriegt.
Klasse. Ja, wann haben Sie sich eigentlich entschieden, Fußballer und Trainer zu beschäftigen und weder das eine noch das andere selbst auszuüben? Hatten Sie einen guten Freund, der Ihnen die Wahrheit gesagt hat?
Man muss ja sagen, ich war immer Fußball interessiert. Also es hat mich einfach, als von Kindesbeinen an hat es mich interessiert. Mein Bruder wollte immer Daktari gucken, ich wollte die Sportschau gucken schon, und ich war 4 Jahre jünger als er.
Also haben Sie Daktari geguckt?
Ich habe mich zum Glück da durchgesetzt, habe dann meistens Fußball gucken, Sportschau schauen dürfen. Aber ich habe mich von wirklich Kindesbeinen an einfach dafür interessiert. Und andere haben die Bravo gekauft, ich habe einen Kicker gekauft und glaube, hatte da schon ein sehr, sehr überdurchschnittliches Wissen um den Fußball, um Bundesliga und Zweite Liga und auch Mainz 05 eben. Wir waren damals immer in der Dritten Liga. So der Kindertraum war das schon, nachdem ich gemerkt habe, bei mir selbst reicht es nicht für Profifußball.
Ja, wie merkt man das?
Ja, da ist man schon sehr selbstkritisch. Also wenn man da mit 27 noch in der 4. oder 5. Liga rumspielt, dann habe ich mir schon gedacht, es wird keiner mehr anrufen. Ich habe mich für viel, viel besser gehalten und viele, muss ich zugeben, haben es mir auch immer wieder attestiert, aber es war nicht so und ich habe mich auch beruflich dann schon anders entwickelt, aber habe dieses Gefühl für Fußball und diesen Drang, mal irgendwann da auch Verantwortung zu übernehmen, den habe ich eigentlich nie verloren. Und dann kam es, durch ein paar Zufälle kam es dann dazu.
Gab es einen bestimmten Fußballspieler, dem Sie nachgeeifert haben? Es gibt ja immer so Idole.
Also ich war immer Borussia Mönchengladbach-Fan. Mein Bruder war Bayern-Fan. Das war, glaube ich, in den meisten Familien so. Mhm. Das war in den 70er Jahren, waren es eben die beiden erfolgreichsten Mannschaften. Nachdem er Bayern-Fan wurde, habe ich mir Gladbach ausgesucht, weil mir der Name besser gefallen hat. Ich weiß auch, Mönchengladbach, Borussia hat mir besser gefallen wie Bayern München. Mhm. Aber ich habe jetzt keinen besonderen Spieler gehabt. Ich habe jeden von Mönchengladbach geliebt. Mhm. Und Bimbo Bob von Mainz. Ja, so war das eben damals. Aber dass jetzt eine so ein besonderes Idol für mich war, eigentlich nicht. Ja.
Herr Heidel, Klopp, Tuchel, Svensson, Schwarz, Bo Henriksen. Ich glaube, Sie wissen vielleicht, welche Frage kommt. Sie sind bekannt dafür, einen Trainer zu finden, der keine Erfahrung hat. Und was mich da in dem Zusammenhang interessiert, wie entwickelt man eine Nase für talentierte Trainer? Und insbesondere auch, was ist nach Ihrer Meinung wichtig, dass ein Trainertalent auch mitbringt. Gibt es dafür Sie ein, zwei Talente, die Sie hier aufzeigen können?
Also zum einen, klar, wäre ich da immer wieder drauf angesprochen, hat es zunächst mal was mit Mut zu tun. Hm. Und den hatte ich einfach deswegen, weil Mainz jetzt auch nicht so der Mittelpunkt der Fußballwelt war. Und hier kann man auch mal was machen, ohne dass das die ganz, ganz große mediale Bedeutung hat. Und ich habe von 92 bis 2001 hatte ich, glaube ich, in diesen 8 Jahren gefühlt 15 Trainer und habe mir schon ein Bild verschaffen können. Insbesondere, das habe ich gelernt, wie wichtig der Trainer ist. Hätte man mich in Mitte der 90er Jahre gefragt, möchtest du einen guten Stürmer oder einen guten Trainer, hätte ich einen Stürmer genommen, weil ich gedacht habe, der schießt wenigstens die Tore. Das habe ich dann erstmalig verstanden, als Wolfgang Frank Trainer in Mainz wurde, als aus einem Abstiegskandidaten auf einmal ein Aufstiegskandidat wurde. Wir sind dann im letzten Spiel in 97 in Wolfsburg gescheitert und Wolfsburg ist aufgestiegen. Ich habe es noch mehr dann gespürt, als Jürgen Klopp Trainer wurde und aus einer mittelmäßigen Mannschaft dann wirklich eine Spitzenmannschaft wurde. Und da war für mich völlig klar, das liegt am Trainer. Also habe ich mir schon mal dann mehr Gedanken gemacht, was braucht eigentlich ein Trainer? Und da bin ich halt völlig unterschiedlich zu vielen meiner Kollegen. Ich glaube, das am wenigsten Wichtigste ist Erfahrung. Und wenn Sie viele meiner Kollegen fragen, und das ist ja völlig legitim, sagen die, der muss Erfahrung haben. Und ich behaupte immer, wenn einer sehr intelligent ist, wird er diese Erfahrung sehr, sehr schnell durch eigene Erfahrung adaptieren. Der wird das verstehen. Wichtig ist, dass er eben intelligent ist. Und wenn Sie mich fragen, was ist das Wichtigste beim Trainer? Er muss intelligent sein. Ich habe noch nie einen doofen, guten Trainer erlebt. Muss ich einfach sagen. Das ist mal die Basis. Fachwissen, ohne Fachwissen geht nichts. Und ich habe gelernt, da muss einer gar keine 5 Länderspiele gehabt haben oder 50 Länderspiele, um den Fußball zu verstehen. Man kann Fußball verstehen, ohne dass man es selbst gespielt hat. Und das war, ich glaube, in der Branche so ein bisschen neu. Und um es dann zu Ende auszuführen, dann kommen so Dinge wie soziale Kompetenz. Ja, je mehr soziale Kompetenz ein Trainer hat, so besser kommt er mit der Mannschaft klar. Und dann kommen so die Sahnehäubchen wie Rhetorik, Charme, da kann man teilweise gar nichts dafür, das hat man oder man hat es nicht, dieses Charisma. Und dann, ich habe es immer in so eine Pyramide gemalt, unten Intelligenz, Fachwissen, soziale Kompetenz und oben kommen dann die kleinen Dinger. Wenn die Pyramide voll ist, dann hat man einen Weltklasse-Trainer. Davon gibt es nicht so viele. Ich hatte das Glück, dass ich vielleicht 2 hatte, aber das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig.
Ich glaube, eins können wir festhalten, Glück war es nicht, so viele Trainer hintereinander auch zu finden. Wenn ich da eine Frage noch anschließen darf, wenn Sie sich mal auf meinen Stuhl setzen würden, Sie würden also Talente suchen für den Beratungsbereich, für den Finanzbereich. Gäbe es für Sie ein prägendes Talent, was man aus Ihrer Meinung in unserer Branche haben müsste?
Ja, ich glaube, in so einem Bereich ist natürlich das verkäuferische Talent wichtig. Und Sie werden lachen, das ist auch im Fußball so. Sie werden Emotionalität nur rüberbringen können, wenn Sie es auch verkaufen können. Und das nenne ich Ihnen einfach mal. Es glaubt ja jeder, dass er bald jetzt in Wiesbaden hier wohnt. Ja, so ein Jürgen Klopp ist natürlich ein brillanter Verkäufer. Ich glaube, jeder kauft gerne was von ihm. Und wenn dann aber noch die Ehrlichkeit und die Authentizität dazukommt, dann ist man prädestiniert. Aber auch in Ihrer Branche braucht man natürlich das notwendige Fachwissen und die Seriosität. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, das haben alle, dann würde so ein Jürgen Klopp wahrscheinlich mehr verkaufen. Nicht, weil er Jürgen Klopp heißt, sondern weil er einfach dieses verkäuferische Talent hat. Also denke schon, dass das immens wichtig ist, dass man Leute einfach begeistern kann und die Leute nicht glauben, das ist ein Blender, das ist ein Schwätzer, sondern dem nehme ich das ab.
Ja, und Authentizität und Vertrauen, das ist ja auch so ein Markenzeichen von Mainz insgesamt. Wenn Sie sagen, die Mainzer, Ihre Fans, die Bürger, die sollen wir sagen und nicht die 05er, also dass das ein Gesamtkunstwerk ist. Wie kriegt man sowas hin, so ein Mainz-Gefühl?
Das ist natürlich gewachsen. Ja. Und es ist so ein bisschen explodiert dann mit unserem Aufstieg, als eine ganze Stadt komplett im Kopf gestanden hat. Und ich habe immer gesagt, wichtig ist für uns, dass, und das ist dieses Wir, dass wir Mainzer, egal, ob wir uns jetzt für Fußball interessieren oder nicht, auch zu Mainz 05, wie wir sagen, das ist unser Verein. Und es ist ja völlig legitim, dass einer sich für Tennis oder für Schach oder überhaupt nicht für Sport interessiert. Aber trotzdem ist Mainz 05, und das war mir wichtig, ein Bestandteil dieser Stadt. Und wenn man heute draußen rumfährt und man sagt Mainz, sagen 50% Mainz 05. Und das war in den 80er Jahren waren es vielleicht 10%.
Da war es Mainz, bleibt Mainz.
Da gab es Fastnacht, ZDF,
Bischof,
Gutenberg. Ja, so, das waren die Dinge. Und Mainz hat da keine Rolle gespielt. Und ich muss sagen, ich habe mich immer geärgert, wenn ich durch die Stadt bin und mich sah, ja, wir haben denn die 05er gespielt. Die Leute haben von mir nie eine Antwort bekommen. Aber wieso die? Ja, das muss man einfach lernen. Das wird immer mal so ein bisschen abgeschwächt in Schwächephasen. Ist ja klar, wer identifiziert sich gerne mit dem Schwachen? Und auch das haben wir jetzt versucht rüberzubringen. Wir hatten ja jetzt auch mal schwache Phasen. Und wenn man jetzt die letzte Saison erlebt hat, dass eine ganze Stadt wieder im Kopf gestanden hat, obwohl wir auf dem letzten Platz gestanden haben, um sich zu wehren, auch das war so ein neues Gefühl in der Stadt. Die ganze Stadt wehrt sich einfach. Und am Ende, ich bin ganz sicher, am letzten Spieltag hat ganz Mainz vor dem Fernseher gehangen oder am Radio. Und alle haben sich gefreut, auch wenn auch die Menschen, die noch nie im Stadion waren. Und das ist dieses besondere Gefühl.
Sie sagen ja auch immer, es ist eigentlich nur Party, wenn wir ganz oben oder ganz unten mitspielen. Ne? Mittelfeld ist langweilig.
Ja, das ist
nicht für Sie als Manager.
Ja, aber trotzdem haben wir ja geschimpft. Ja, wenn du unten stehst, zu Recht, ist ja nicht so gelaufen, wirst du kritisiert. Aber im Endeffekt war die Saison letztes Jahr für uns Gold wert. Also ich würde es nochmal machen, wenn ich wüsste, dass es rausgeht.
Mit der Garantie. Aber
hat jetzt zweimal geklappt. Ich glaube, beim dritten Mal, weiß ich nicht, irgendwann erwischt es uns dann. Aber das ist so, die Leute möchten Dramatik, zittern. Und Mainz 05 heißt natürlich jubeln und leiden. Das wird immer so sein.
Ja klar, die Tränen hinterm Zaun, die habe ich noch in Erinnerung bei Abstiegsveranstaltungen. Oliver Vogt, auch in Ihrem Geschäft gibt es ja diesen Stichwort Verbundenheit, Vertrauen. Was bedeutet das?
Ich gebe Ihnen vielleicht mal ein Beispiel. Verbundenheit für mich ist, verbunden mit der Region zu sein. Ich bin in Frankfurt geboren, ich arbeite in Wiesbaden und lebe in Mainz. Also ich glaube, ich decke das Rhein-Main-Gebiet sehr gut ab. Und steigert sich. Ich habe genau auch aus diesem Grund diese Podcast-Reihe gegründet, weil ich einfach Menschen, die was zu erzählen haben und aus der Region kommen, eine Plattform geben wollte. Und ich glaube, das ist eine Ausprägung von Verbundenheit, die ich in mir habe.
Also, dass die Leute auch wissen, ihr kennt euch aus in dem Metier, aber auch hier in der Stadt und wisst, was die Leute brauchen.
Genau.
Ja, Herr Heidel, erfolgreicher Manager, in gewisser Weise aber auch gesundheitlich für ein Leben auf der Überholspur bezahlt. Haben Sie daraus für sich persönliche Konsequenzen gezogen?
Ich glaube, eine logische Konsequenz daraus war, dass ich für mich selber sagen kann, wenn ich ein Problem habe, es gab schon ganz andere Probleme. Es gibt Dinge, über die kann ich mich aufregen, und es gibt Dinge, über die rege ich mich jetzt nicht mehr auf, weil ich einfach andere Dinge erlebt habe. Jetzt will ich das aber auch mit der Krankheit auch nicht dramatisieren, muss ich jetzt fairerweise sagen. Klar, die Leute sagen, der ist nur im Stress und hampelt da rum und ist immer in Action und deswegen ist das passiert. Das war aber nicht so.
Und
das
Sie haben in der Krankheit ja noch Glück im Unglück gehabt.
Ja, ich hatte Riesenglück, weil ich eigentlich gar nichts hatte. Es ist nichts übrig geblieben davon. Aber das möchte ich auch gerne sagen. Ich hatte immer mal wieder Herzrhythmusstörung und habe das nicht ernst genommen. Deswegen ein Appell an alle. Ich habe es live miterleben müssen. Die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, dass man einen Schlaganfall bekommen kann, ist, wenn man Herzrhythmusstörungen nicht bearbeitet, nicht lösen lässt, ist einfach wesentlich größer. Blöd war, dass mir das keiner vorher so erzählt hat. Ich habe immer eine Tablette eingeworfen, habe gedacht, das ist alles gut. Und dann hat es irgendwann hat es dann geknallt. Aber also ich will es nicht nochmal haben, aber es hat mir für mein Leben eigentlich auch ein bisschen was gebracht. Weil man wird schon ein bisschen ruhiger wäre ich wahrscheinlich nie, aber...
Haben Sie auch nicht den Anschein jetzt.
Ja, nee, aber ich glaube, man denkt über viele Dinge anders. Und in Mainz habe ich es auch immer gesagt, also wenn wir im Abstiegskampf waren, dann sage ich, auch heutzutage, dann sage ich, das ist Kindergeburtstag gegen das, was wir in 90er Jahren erlebt haben, denn das war Existenzkampf. Da wussten wir, wenn es jetzt in die dritte Liga runtergeht, sind wir weg.
Ja.
Deswegen sehe ich auch Abstiegskampf gar nicht so verbissen an. Das ist jetzt, ja, wenn es runtergeht, geht es runter. Dann gibt es Mainz 05 immer noch. Es wäre sehr, sehr schlecht, aber es gibt schlimmere Dinge im Leben.
Nochmal, haben Sie Ihr Leben dann danach neu ausgerichtet? Und behalten vielleicht sogar ein paar Dinge heute noch bei. Meine, nach so einem Schock ist man ja immer reumütig und sagt, ah, ich gehe jetzt joggen und ich ernähre mich nur noch fleischlos oder weiß der Teufel, was man so macht.
Ja, ein bisschen abgenommen habe ich. Das war auch wirklich das Einzige. Ich muss zugeben, ich war ja anschließend eine Reha, obwohl es bei mir so schnell alles vorbei war. Aber da habe ich auch viel so mit Fitness gemacht. Da habe ich ein paar Dinge jetzt noch beibehalten. Mhm. Ich muss zugeben, alle anderen guten Vorsätze habe ich alle über den Haufen geworfen. Also ich bin immer noch, glaube ich, es hat keiner jemals gesagt, dass ich mich irgendwie vom Typ her verändert hätte danach. Mhm. Da muss man schon ein bisschen Acht geben. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Es geht ja jetzt auch so richtig mal ins Alter langsam rein. Und das habe ich mir auch vorgenommen. Ja. Aber in diesem Geschäft ohne Action, ohne Power, ohne Überzeugung, dann ist man auch nicht mehr gut.
Was Sie ja auszeichnet, jetzt auch nochmal an Oliver Vogt gerichtet, ist ja diese Treue zu einem Verein, zu einem Unternehmen, wie es jetzt inzwischen ist. Und das ist bei Oliver Vogt ja auch der Fall. Ich glaube, es sind jetzt 27 Jahre bei HPP. Was ist der Grund dafür, bei einem Unternehmen so lange zu bleiben?
Also ich bin nicht nur 27 Jahre bei Happel Pulling Partner, ich bin genauso lange auch verheiratet und mein ältester Freund, den ich habe, den kenne ich seit 50 Jahren. Also scheinbar ist eine gewisse Treue in mir eben drin und das ist für mich eben auch eine Art von Verbundenheit. Und warum ich so lange schon bei Happel Pulling Partner bin, ist, ich mag einfach die Bankenunabhängigkeit. Ich bin in einer Bank groß geworden und habe es geschätzt, habe aber eben auch diese Freiheit, wirklich das zu entscheiden können, was einem als richtig erscheint, eben immer vermisst und deswegen genieße ich diese Bankenunabhängigkeit und Sie können sich vorstellen, wenn man Geld von Menschen verwaltet, dann ist man eben sehr nah an den Menschen dran und das sind viele Menschen eben auch zu Freunden geworden und was mich wahrscheinlich wirklich so lange hier gehalten hat, ist eben das Motto von Happel Pulling & Partner, was lautet, Verantwortung geht vor und ich muss sagen, das lebe ich jeden Tag sehr gerne und das ist möglicherweise ein Grund, warum ich so lange schon bei Happel Pulling & Partner bin.
Mhm. Ja, und Mainz auch die Treue gehalten?
Auf jeden Fall. Ich bin in Frankfurt geboren, habe ich Ihnen ja gesagt, und bin zu einer Zeit in Frankfurt geboren, als Frankfurt sehr, sehr gut auch war. Und von daher habe ich tatsächlich den Wechsel von Frankfurt nach Mainz geschafft. Auf der Fan-Ebene schafft nicht jeder, aber mein Herz schlägt natürlich trotzdem noch für Eintracht Frankfurt. Und ich bin als Sympathisant dabei, aber Fan bin ich sicherlich von Mainz 05, weil ich auch nur 3 Minuten vom Stadion entfernt wohne.
Sie?
Was mich aber in dem Zusammenhang nochmal interessiert, Herr Heidel, ich habe das Gefühl, dass es immer mehr darum geht, eben Spieler billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Ich glaube, es war schon immer eben auch das Geschäft. Aber was mich nochmal interessieren würde, wenn wir uns heute reinbeamen würden ins Jahr 2030, also geht der Trend genauso weiter? Also werden die Ablösesummen immer höher? Werden die Verweildauern der Spieler immer geringer? Oder würden Sie sagen, es wird irgendwann wieder eine gewisse Normalität einkehren? Da würde ich gerne mal so Ihre Zukunftsgedanken wissen.
Also ich glaube, dass das Rad sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Fußball ist ein riesen Business geworden. Nicht nur für die Spiele, auch alles, was da drumherum ist. Und jeder Club will erfolgreich sein. Also geht es ja darum, möglichst viel Geld einzunehmen. Wie nimmt man viel Geld ein? Man baut die Stadien immer größer, hat immer mehr Zuschauereinnahmen. Man versucht, die Fernseh-, die TV-Verträge nach oben zu bringen, immer mehr TV-Geld reinzuholen. Man versucht immer mehr Sponsoren an den Club heranzuführen, dort mehr Geld zu verdienen. Wir haben jetzt die gesamte Digitalisierung, was eine große Rolle spielt, auch in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird. Und warum machen wir das alles? Ja, um im Endeffekt 11 Spieler um 15:30 Uhr auf den Platz zu bringen um das alles, was ich jetzt eben gesagt habe, einfach zu erreichen. Und das Geld, was wir einnehmen, fließt in großen Teilen eben zu denen, für die die Menschen kommen. Also wegen mir kommt, glaube ich, keiner ins Stadion, außer vielleicht mal die Familie ab und zu, sondern die kommen eben wegen Fußballern ins Stadion. Und ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der sagt, ja, die verdienen alle viel zu viel. Hier wird ein Kreislauf gedreht, ein Rad gedreht. Das ist ein Milliardengeschäft. Und da stehen natürlich die Spieler im Mittelpunkt. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein völlig legitimes Geschäft. Das ist natürlich so eine Blase, weil es eigentlich nur sehr, sehr wenige Menschen drehen. Also es gibt jetzt 18 Bundesligisten und 18 Zweitligisten. Da wird 80% oder 90% des Fußballs, des professionellen Fußballs gedreht. Und das geht eben über mehr Geld. Deswegen glaube ich nicht, dass wir in der Zukunft da was anderes erleben werden. Und ich kenne immer viele Menschen, die sagen, oh, lieber back to the roots, wir spielen wieder auf dem Hartplatz und ich gehe zur A-Jugend oder zur A-Klasse. Es macht nur keiner, ja, weil eben Bundesliga-Fußball, dieses ganze Spektakel interessant ist und sich immer mehr Menschen dazu bekennen. Man muss mal überlegen, es gibt inzwischen, ich glaube, 5 Fußballvereine, die haben mehr als 100.000 Mitglieder in Deutschland.
Ja.
Also da ist ja, wenn Wochenende Fußball ist, die ganzen Autobahnen sind voll. Also das bewegt ja die Menschen. Und das finde ich auch gut.
Trotz Digitalisierung.
Trotz allem. Also die Zuschauerzahlen in Stadien gehen nicht runter. Wir haben auch einen Zuschauerrekord, glaube ich, seit 8 Jahren in der letzten Saison gehabt. Wir haben die Mitglieder, also als ich zurückkam, hatten wir, glaube ich, 13.500. Heute haben wir knapp 21.000. Es geht immer weiter. Und ich glaube auch nicht, dass das zu bremsen sein wird. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut.
Also kann ich festhalten, der Trend ist eher noch steigend. Also es wird keine Normalisierung, sondern steigend. Da habe ich eine Nachfrage noch. Sie sind meines Wissens gelernter Bankkaufmann. Mhm. Und von daher die Frage an Sie nochmal, ist die Investition in einen Fußballclub ein lukratives Anlagegeschäft? Wir kennen es von AS Rom, wir kennen es von Benfica Lissabon. Und was mich interessieren würde, vielleicht mit dem Wissen, was Sie haben aus dem Bankgeschäft, was für Kriterien würden Sie ansetzen, um sich einen Fußballverein anzuschließen? Also was wäre für Sie wichtig, damit Sie sich bei einem Fußballverein engagieren würden,
also
finanziell?
Sprechen Sie mal im Richtigen, weil wir sind noch einer der ganz wenigen eingetragenen Vereine. Das heißt,
noch nicht börsennotiert.
Genau. Nicht weder börsennotiert noch ein Kapitalunternehmen, sondern wir sind wirklich noch ein e.V., wie ein Minigolfverein, allerdings professionell geführt. Hoffe ich zumindest, dass man das merkt. Aber wir haben ja viele Kapitalgesellschaften in Deutschland und in anderen Ländern sind es alles Kapitalgesellschaften, teilweise inhabergesteuert. Da hat eben einer alle Aktien oder alle Anteile an einem Club, was sicherlich teilweise auch kritisch ist. Ich würde das mal so bezeichnen, also ein Invest in einen Fußballverein ist auf jeden Fall Risikokapital, was man da gibt, weil wir reden eben über Sport, wir reden über Fußball, über Pfosten, Latte, Verletzte.
Beinbruch, Fehlentscheidung.
Fehlentscheidungen und ich weiß nicht, ob ich mein Geld hier investieren würde, um eine Rendite rauszuholen. Der Unterschied ist ja jetzt zu diesen großen Eigentümern. Also nur als Beispiel, der FC Liverpool gehört, glaube ich, zu 80% einem einzigen Menschen. Und der steuert aber selbst dann. Und wenn er heute mal Geld braucht, verkauft er einfach einen Spieler. Das wiederum verstehen natürlich die Zuschauer drumherum nicht. Das ist dann der Unterschied zum eingetragenen Verein, wie wir das sind. Wir machen das nur, damit das Kapital in den Club fließt. Wenn ein Verein Inhaber gesteuert ist, hat er ab und zu auch mal Lust, sich vielleicht eine neue Yacht zu kaufen und da fließt Geld aus dem Club raus. Also ich wäre jetzt nicht derjenige, der einem Anleger, der sein Geld irgendwo unterbringen möchte, zwingend empfehlen würde, steck's mal in einen Fußballverein rein. Das ist ja der Unterschied Deutschland zu den anderen Ländern. Wir haben die 50-plus-1-Klausel. Das heißt, einer, der Geld investiert, wird nicht das Sagen haben. Gefühlt vielleicht, aber im Endeffekt nicht. Und das hat uns bisher davor bewahrt, dass da irgendwelche, früher haben wir gesagt, Russen oder Chinesen vorbeikommen mit dem Geldkoffer, legen da 500 Millionen hin und der Verein gehört ihnen. Das machen die nicht, weil sie wissen, im Endeffekt haben sie nicht das letzte Wort.
Ja. Aber ähnliches Thema hat ja letztes Jahr die Emotionen hochkochen lassen. Sie waren einer der Befürworter des Einstiegs von Investoren in die deutsche Fußballliga, trotz dieser Fanproteste. Auch das hat ja aus Sicht der Kritiker gewisse Risiken gehabt. Aber Sie haben die Position vertreten, das hat mehr Vorteile.
Ja, ich glaube, dass das am Ende fast eine ideologische Geschichte war und die wenigsten haben gewusst, worum geht es eigentlich? Die DFL...
Da ging es ja auch um eine Minderheitenbeteiligung.
Ja, klar. Eben, ne? Also nur als Beispiel, die DFL hatte das Gleiche vorgehabt, was Mainz 05 mit Infront macht, die uns im Sponsorenbereich unterstützt. Und hier wäre es eben ein anderes Unternehmen gewesen. Dass innerhalb der DFL etwas passieren muss, das streitet niemand ab. Es ging ja eigentlich nur um die Finanzierung der Sache. Und was mich gestört hat, ist, alle haben gesagt, ja, wir müssen das machen, aber nur kein Investor, weil der Name Investor ist natürlich schon so negativ belastet, insbesondere eben im Fußball. Was mich gestört hat, dass mir keiner erzählt hat, ja, wie soll es denn gehen?
Am besten eine Stiftung, ne?
Da kamen die tollsten Geschichten. Das Beste war, wir gehen zur Bank. Also, hallo Bank, wir bräuchten jetzt mal so 1,8 Milliarden. Was sind denn eigentlich die Sicherheiten? Ja, die müssen die Clubs geben. Ja, die Clubs haben aber alle Sicherheiten schon vergeben für ihre eigenen Probleme. Und so ist es im Endeffekt auch ausgegangen. Wir haben bis heute keine Lösung. Und wir sind in einem globalen Geschäft. Und da sind die anderen Länder, die top liegen, uns leider Gottes weit voraus. Alles, was wir in Deutschland diskutiert haben, ist in Spanien, in England längst umgesetzt. Mhm. Und wir müssen einfach Acht geben, dass wir da den Anschluss nicht verlieren. Dann beschweren wir uns wieder, ja, warum gehen alle nach England? Also wir erleben es ja gerade selbst. Ja, weil da einfach wesentlich mehr bezahlt wird. Und da sagen die, ja, so viel wollen wir nicht bezahlen. Dann muss man aber auch sich damit abfinden, dass die Spieler aus der Bundesliga gehen und die Premier League zum Beispiel immer interessanter wird.
Das heißt, für Sie ist das Kapitel nicht abgeschlossen. Das geht weiter.
Ich glaube, dass das Investorenthema jetzt zunächst kein Thema mehr ist, aber wir müssen dringend Lösungen finden.
Ja.
Wir dürfen nicht dem Markt hinterherlaufen. Und die Gefahr besteht in diesem Bereich momentan schon ein bisschen.
Ja, jetzt noch mal ein bisschen was Persönliches. Sie leben ja privat auf Mallorca, wenn Sie es schaffen.
Das ist die tollste, das höre ich immer wieder.
Jo. Wir könnten ja auch Ihre Frau fragen und würden dann die Wahrheit erfahren.
Die wohnt da, das stimmt.
Sie lassen auf Mallorca wohnen. Haben aber gesagt, Sie wollen das schon im Alter zu Ihrem Alterswohnsitz machen. Mich beschäftigt nun die Frage, wie man ein Leben ohne Fleischwurst und Fasnacht als Mainzer überhaupt überlebt.
Also das ist in der Tat so ein bisschen mein Wunsch. Wir haben uns das 2018 gut überlegt. Das war der Zeitpunkt, wo meine Tochter in die Schule musste, also in die erste Klasse. Und dann stand eben die Frage, Deutschland oder Mallorca. Wir waren immer wieder in Mallorca in Urlaub. Jetzt nicht Hotelurlaub, wir haben uns dann ein Haus gemietet oder eine Wohnung gemietet und haben uns da einfach sehr wohl gefühlt, haben auch viele Leute kennengelernt und irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen. Da war ich noch bei Schalke. Wenn mal Fußball alles vorbei ist, dann gehen wir nach Mallorca. Ja, dann ist vieles passiert auf einmal. Ich war auf einmal nicht mehr auf Schalke, weil ich die Entscheidung getroffen habe. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen das jetzt einfach vor. Und dann sind wir nach Mallorca, haben uns ein Haus zugelegt. Und meine Tochter geht seit 2019 im Sommer in Mallorca in die Schule, spricht fließend Spanisch und Englisch, wirklich fließend, also eigentlich ohne Akzent.
Aber kein Mälzerisch.
Das kann sie nicht, muss ich zugeben. Da macht sie mich ab und zu nach, also lachend. Aber die ist 10 Jahre alt und das ist natürlich schon eine ganz tolle Erfahrung. Wir haben dort wie einen zweiten Standort. Wir haben so viele gute Freunde in Mallorca. Natürlich ist das eine riesengroße deutsche Community, aber wir haben auch Spanier als Freunde. Wir wohnen da sehr, sehr schön, aber man darf das jetzt nicht vergleichen. Also mit Ballermann hat es null zu tun und auch nicht so wie Urlaub. Ja, wenn man da wohnt, ist es einfach, der Tag ist auch ein ganz normaler Tag.
Handwerker,
und es muss gearbeitet
Arztbesuch,
werden. Ganz genau. Das Einzige ist, das Wetter ist in aller Regel etwas besser, als das in Deutschland der Fall ist. Und wir fühlen uns da sehr, sehr wohl. Das will ich auch kurz erklären zu dem Thema. Ja, du wohnst ja in Mallorca. Also ich war letztes Jahr in der Rückrunde 3-mal auf Mallorca, in einem halben Jahr. Am meisten auf Mallorca war ich in der Corona-Zeit. Da war alles viel, viel einfacher, weil man nichts machen konnte hier. Das habe ich mir so gewünscht, aber das ist eigentlich nicht zu verbinden.
Zum Schluss noch eine beleidigte Frage. Sie haben ja mal gesagt, Sie wollten nicht in Wiesbaden sterben.
Ja, stimmt.
Ja. Jetzt ist Jürgen Klopp im Anmarsch. Harald Strutz ist schon hier. Wäre das nicht auch eine Option, hier einen Wohnsitz zu haben?
Also klare Antwort. Jürgen Klopp ist mein Nachbar auf Mallorca. Also wenn ich da bin, sehen wir uns eigentlich immer.
Das reicht.
Und er baut auch, das weiß ich momentan, stand ja in allen Gazetten ein Haus hier. Wollen wir sehen, ob er dann da wohnt und wie oft er da ist. Ich habe Artikel lesen müssen, dass er angeblich mit seinem Hund schon im Nerotal spazieren geht. Der Hund ist seit fast 2 Jahren tot.
Also, musste erst mal bringen.
Da werden die tollsten Geschichten werden erzählt. Also ich muss eines sagen, ich habe mich in der verhältnismäßig kurzen Zeit, 3-4 Jahre waren es insgesamt, in der ich in Wiesbaden gewohnt habe, wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Es war sehr, sehr angenehm, dass man hier wesentlich mehr inkognito ist, als das in Mainz der Fall ist. Aber man muss trotzdem sagen, ich habe mich riesig gefreut, als dann eine Möglichkeit gab, nach Mainz wieder zurückzukehren, weil ich was Schönes gefunden habe. Und ich bin eben ja in Mainz geboren, vom Herzen Mainzer. Und da wird mich dann auch keiner mehr wegbekommen, außer wenn ich ab und zu auf Mallorca bin. Also das kann ich Ihnen keine Hoffnung machen, dass ich jetzt irgendwann meinen Wohnsitz nach Wiesbaden verlegen werde.
Okay, vielen Dank, Christian Heidel. Was kann man Ihnen eigentlich außer Gesundheit und Glück noch wünschen?
Eigentlich nichts. Ich glaube, wenn man Gesundheit und Glück hat, wenn man Glück hat, dann ist man mit seinem Leben zufrieden. Und dann hat man die Dinge, die man braucht. Also wenn Sie mir Glück und Gesundheit wünschen, bin ich sehr, sehr zufrieden.
Dann tun wir das hier mit,
das oder? Das machen wir auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Herr Vogt, Sie sind ja auch seit einiger Zeit auch sehr aktiv auf Social-Media-Plattformen unterwegs. Haben dort auch schon sehr stark auf sich aufmerksam gemacht mit jungen Kräften. Dazu gehört auch dieser Podcast. Aber es gibt ja noch weitere Hörangebote aus Ihrem Hause. Erzählen Sie mal.
Ja, wir haben zum einen den Podcast, den wir jetzt gerade eben hier vollziehen, mit Persönlichkeiten wie zum Beispiel Christian Heidel. Auf der anderen Seite haben wir auch den HPP Insight, Podcast HPP Insight. Und hier wechsle ich die Rolle. Hier bin ich eher dann schon interviewe und spreche mit unseren MitarbeiterInnen. Wir sprechen über den Arbeitsplatz, wir sprechen über persönliche Einschätzungen oder auch über Privates. Und das ist uns halt wichtig, um einfach so unverblümt die Kultur und eben auch die Philosophie des Hauses einem näher zu bringen.
Aber das kann auch jeder hören.
Das kann jeder hören. Also wir können sowohl den Podcast, den wir heute aufnehmen, eben hören. Und parallel sieht man sehr schön auf unserer Webseite hpp-vermögensverwaltung.de, dass da eben dann 2 Rubriken sind, Schröder trifft und eben HPP Insight. Und ich glaube, Kunden oder auch Bewerber, die sich bei uns bewerben, denen ist schon mal interessant, nicht nur, wen wir kennen, sondern wie auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ticken. Und deswegen haben wir parallel sozusagen dann die beiden Podcasts am Laufen.
Ja, vielen Dank, Oliver Vogt. Vielen Dank, Christian Heidel. Herzliches Dankeschön. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hoffentlich hören wir uns wieder, wenn es heißt, Schröder trifft bei HPP, das kann bei Spotify, bei Podigree oder eben auf der Homepage von HPP sein. Alles Gute.
Alles Gute.
Danke.
Abel Polig und Partner. Ihr unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter seit 1996.